Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Ich klinge heute ein bisschen wie Bonnie Tyler. Muss ja jetzt durch. Sind nicht Whiskys und Zigaretten, war nur eine normale Freck, die mich so klingen ließ. Die hat mich aber ziemlich umgehauen und irgendwie ist das im Moment so hier bei uns im Saarland Normalzustand. Irgendwie jeder ist erkältet und da ist irgendwie so eine Variante im Umlauf. Dagegen war Corona zumindest in den späteren Variationen ein Spaziergang. So richtig mit Hochfieber und so hatte ich alles. Die Kinder sollen da sehr drunter leiden. Deshalb gut aufpassen, wenn die Fieber kriegen. Das geht bei diesem Virus anscheinend schon mal schnell hoch. Hatte ich auch. Ich habe sogar nichts mehr gegessen. Meine Familie war höchst besorgt, weil ich kann eigentlich immer essen. Egal was ich habe, essen geht immer. Im Gegenteil, wenn ich krank bin, habe ich oft noch mehr Hunger. Diesmal nicht. Also zu Hause so, Schatz, Süppchen, nee, ich will nicht essen. Das war echt, ja, war nicht ohne. Jetzt bin ich aber wieder einigermaßen fit und freue mich auf die Podcast-Session mit euch und komme auch direkt zum Buch der Woche. Das hat es nämlich richtig, richtig in sich. Es heißt Die Jagd und ist von Alaina Urquhart und bei Heine erschienen. Und es ist ein messerscharfer, ein ziemlich brutaler Thriller, den ich sehr geliebt habe. Es geht in die Sümpfe Louisianas. Da lauert ein brutaler Serienkiller mit Vorliebe für medizinische Experimente und er spielt da sein grausames Spiel. Über die Polizei macht sich der hochintelligente Psychopath nur lustig. Das ist der perfekte Fall für Dr. Vren Muller, die beste Forensikerin der Südstaaten. Mit ihrem schier unerschöpflichen Wissen und ihrer jahrelangen Erfahrung als Gerichtsmedizinerin soll sie den Mörder zur Strecke bringen. Es gab noch keinen Fall, den sie nicht lösen konnte. Bis jetzt. Immer mehr Opfer landen auf ihrem Seziertisch, doch es gibt kaum greifbare Spuren und es beginnt ein lebensbedrohliches Katz-und-Maus-Spiel, das Dr. Muller an ihre Grenzen bringt. Natürlich habe ich die ersten Sätze für euch. Da muss ich schon aufpassen, was ich hier lese, weil wir sind ja hier am Samstagmittag. Es ist hart, wirklich. Jeremy kann durch die Lüftungsschlitze die Schreie hören, aber er reagiert nicht darauf. Seine allabendliche Routine geht ihm über alles. Wenn er diese banalen, alltäglichen Tätigkeiten verrichtet, hat er das Gefühl, immer mehr er selbst zu sein. Wenn er im Badezimmer den alten Hahn des sauberen Waschbeckens aufdreht, beruhigt ihn das und bringt ihn wieder ins Gleichgewicht. Meistens endet sein Abend hier vor dem Spiegel. Nachdem er geduscht hat, rasiert er sich anschließend in aller Ruhe gründlich. Er geht gerne körperlich und geistig gereinigt ins Bett. Er nimmt sich jeden Abend Zeit für dieses Ritual und lässt sich dabei nicht stören. Doch an diesem Abend reißt ihn ein besonders lauter Schrei aus seinem gewohnten Ablauf. Leute, das ist wirklich nichts für Luschen, sag ich mal, weil das erinnert schwer an das Schweigen der Lämmer. Mich hat es sehr daran erinnert. Es ist ein fantastisch geschriebenes Buch, ein Duell zwischen Serienmörder und Gerichtsmedizinerin und das ist richtig explosiv. Ich kann es euch nur empfehlen. Alaina Urquhart, Die Jagd, ist bei Heine erschienen. Ich sag ja, ich bin einfach ein Thriller-Kind und ein Horror-Kind. Ich kann das nicht verleugnen, aber ich bin damit ja nicht alleine. Ich habe letztens noch so eine Studie gelesen, demnach lesen und gucken die meisten Menschen am liebsten Thriller oder Krimis. Na, dann sind wir doch in bester Gesellschaft, oder? Die Post von Martina geht allerdings in eine komplett andere Richtung. Die geht eher so in die Richtung der kleinen Menschen, die einen Fan haben, also die Fan werden quasi von einer Figur, die es schon in meiner Kindheit gab und die ich schon sehr geliebt habe. Jetzt ist sie neu aufgelegt worden und das habe ich mal zum Anlass genommen, ihr einen Brief zu schreiben. Lieber Pumuckl, diese Tage habe ich die neuen Folgen mit dir zusammen mit meiner Tochter geguckt. Also die Folgen, in der die Stimme des wunderbaren Hans Clarin, der dich ja spricht jahrelang, eben von künstlicher Intelligenz gemacht wurde. Und weißt du was? Ich mochte es trotzdem. Alle schreien ja immer, Hilfe, künstliche Intelligenz. In dem Fall fand ich sie wunderbar, denn ich konnte den unvergessenen Hans Clarin wieder hören und ich konnte mich ganz einlassen auf den neuen Pumuckl. Du bist schon ziemlich lange in meinem Leben. Innerhalb von Sekunden förderst du uns in unsere Kindheit zurück. Bei dir haben wir zum ersten Mal einen normalen Film mit einer integrierten Zeichenfigur gesehen und wir waren begeistert. Du bist 30 Zentimeter klein und eigentlich unsichtbar. Der Schreinermeister Eder ist dein Papa und auch dein bester Freund. Er machte dich sichtbar, als er mit einem Holzhammer nach einer Maus schmeißt und den Leimtopf trifft, an dem du festklebst. Und so wirst du nur für ihn zu sehen sein. Ihr beide wart das Traumpaar der Kinder. Du warst so süß und so frech, dass jeder von uns einen Kobold wie dich haben wollte. Deine Sprüche wie »Ich mag keine Suppe, die läuft mir immer durch die Gabel« haben uns so sehr zum Lachen gebracht. Du schläfst in einem Haufen Sägespäne, in einem Minibett, das Meister Eder dir geschreinert hat. Dein Lieblingsspielzeug ist eine Schiffsschaukel und du hasst die Katze und Käse, weil der faule Milch ist. Du bist ein Freigeist, ein Frechdachs, ein Kämpfer und ein Philosoph und das bist du bis heute geblieben. Deine Geschichten, deine neuen Geschichten sind modern und unsere Kinder fühlen sich richtig aufgehoben in diesem neuen Pumuckl-Spiel. Eigentlich müssten wir deiner Schöpferin danken, der genialen Alice Kaut, die war Hörspielautorin und deine Geschichte ist ihr beim Skifahren eingefallen. Ich finde dich großartig und ich habe es geliebt, all die Folgen mit meiner Tochter zu gucken. Mach immer weiter so, kleiner rothaariger Kobold. Und lass uns immer weiter lachen, manchmal auch weinen, aber immer ein Happy End mit dir sehen. Ich schicke dir liebste Grüße, deine Martina. Ich freue mich, dass ich wieder mit ihm reden kann. Als ich krank war, wollte er noch nicht mal mit mir telefonieren. Jetzt ist er aber hier im Podcast, mein Freund Arne Waag. Wir wollen mal gucken, was die Woche so hergegeben hat. Und ich glaube, ich kenne das Thema schon. Wir wollen über den Dschungel reden. Na?
Ja, na?
Wie findest du es so? Erzähl.
Ich liebe es. Weißt du, zum ersten Mal steht nicht dieses irgendwelche Sachen von Krokodilen fressen im Mittelpunkt, sondern so ein bisschen so... Ach, ich mag's einfach. Ich gucke das gerne jeden
ja,
Abend.
Ja, was findest du denn jetzt toll daran, dass die so weichgespült sind alle noch?
Was ist denn da weichgespült? Die gehen sich doch da auch schon gegenseitig an die Gurgel. Nee, das mag ich schon. Ich mag das auch, wenn man da diese Mäuschen hat mit den aufgeblähten Lippen.
Oh, ganz
die dann. Was?
Ja, nicht sehr weiter. Die dann?
Ja, die dann schon gleich durchdrehen. Also... Schon bloß, weil da mal so eine kleine Kakerlake um die Ecke kommt, sind die schon gleich außer Gefecht gesetzt.
Also ich finde es immer wieder verwunderlich, dass die Leute da reinmarschieren. Also ich würde ja aus dem Grund niemals in so einen Dschungel gehen, weil ich würde auch ausflippen, wenn 5 Spinnen um mich rum vorm Klo sitzen würden. Deshalb war, das weiß ich aber und deshalb würde ich da nie reingehen, aber die gehen da rein und denken wahrscheinlich, oh Tiere, nö, gibt's hier nicht.
Ich ehrlich gesagt, ich hätte vor nichts Angst. So, richtig, weil ich halt genau wüsste, RTL, die lassen mir da nicht die Spinne irgendwie auf mich los, dass die mich da noch sticht oder sonst was und ich im Krankenhaus landet. Nein, nein, nein. Ich glaube, also ich würde da reingehen und würde ganz entspannt alles geben. Mir würde es gut weitergehen. Außer dieses Lagerfeuer, was ja Cora Schumacher so zugesetzt hat. Das ist natürlich fürchterlich.
Ja, das kann ich mal richtig verstehen. Weil wenn du dann noch vorher krank warst und dann in diesem Rauch sitzen musst. Also ich bin gespannt, wie es heute Abend weitergeht. Ich gucke auch jeden Abend. Ich schlafe manchmal ein bisschen ein. Wach aber dann von dem Gebrülle wieder auf. Also zuverlässiger Wecker. Man kann eigentlich nichts verpassen. Ich mag's auch, aber wir wissen das ja und sind gespannt, wer da rausgeht. Dein Dschungelkönig, Königinnen-Tipp?
Ich hatte wirklich am Anfang gleich gedacht, es ist Cora Schumacher, aber die hat sich ja gleich wieder selbst rausadaptiert.
Jetzt hier verdünnisiert.
Insofern, ich hoffe, es wird Lucy von den No Angels.
Ja, das ist auch meine Favoritin. Da bin ich mir gespannt, aber ich glaube, das wird jemand anders.
Ja, von diesen ganzen Influencern,
genau,
die ich alle nicht kenne.
Die Leila haben aber Reichweite ohne Ende. Und von daher...
Dieser 24 Tim, der hat 2,6 Millionen
das
Leute
musst
auf seiner Instagram-Seite.
Das musst du dir mal reinziehen. Echt?
Ich kannte den überhaupt nicht.
Ich schon. Da kannst du mal sehen. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Wisst ihr, was ich echt merkwürdig finde? Nach all den Nummern vor Weihnachten, wo ich gesagt habe, oh, eine Pocher-Geschichte in der Promi-Welt muss sein, das hat nicht abgerissen. Im Gegenteil, das scheint immer schlimmer zu werden. Was für ein Drama jetzt auch mit Oliver Pocher und Cora Schumacher, die ja aus dem Dschungel rausgegangen ist nach 2 Tagen, aber die extrem viel aus ihrem Intimleben erzählt hat, in dem offenbar eben auch Oliver Pocher eine Rolle spielt. Ich weiß gar nicht, ich möchte solche Sachen eigentlich irgendwie überhaupt gar nicht wirklich hören. Deshalb hören wir auch davon auf, weil es gab genug anderes in der Promi-Welt, über das es zu berichten lohnt. Madonnas Tochter Lourdes hat diese Woche erzählt, dass ihre Mutter ihr Mensch ihres Lebens wäre. Es gäbe niemanden, dem sie sich näher fühlen würde, niemanden, dem sie mehr vertrauen würde, niemanden, dem sie ihr komplettes Leben geben würde, als ihrer Mutter. Ist das ein tolles Kompliment? Wenn du das hörst, dann hast du doch als Mutter alles richtig gemacht. Und genau da fragt man sich ja echt, ey, wow, Madonna, das hätten wir von dir jetzt gar nicht so erwartet. Aber sie scheint viel richtig gemacht zu haben bei ihrer Tochter. In Paris war diese Woche Fashion Week und man konnte sehr, sehr viele Stars und Sternchen sehen, auf den Haute Couture schauen. Zum Beispiel auch J.Lo, die war bei Schiaparelli und in einer schneeweißen Weste, dunkle Hose, breiter Gürtel, sehr edel. Das Einzige, was ich mich an der Nummer gefragt hat, was hat die im Gesicht? Die hatte eine Brille, deren Bügel so aussahen wie goldene Augenbrauen. Sehr, sehr krass. Und ich habe echt gedacht, okay, es sieht alles schön aus, J.Lo, aber das mit der Brille, das hätte ich mir an deiner Stelle wirklich nochmal überlegt. Am 23. Februar sitzt Let's Dance-Star Motsi Mabuse wieder in der Jury der Tanzshow. Und vorher macht sie sich fit. Und zwar mit Meditation. Und zwar in einer Kabine, die aussieht wie in einem First-Class-Flieger. Da schnallt sie sich dann zu Wohlfühlklängen an, mehr oder weniger, und macht Atemübungen. Sie möchte auch 2024 alles unter dieses Motto stellen, nämlich Entspannung. Und sie sagt, ich bin vor 24 Jahren im kalten Januar in Deutschland angekommen mit 50 Euro in einem Koffer. Ich rekapituliere im Moment sehr viel und es macht mich sehr glücklich zu sehen, wo ich jetzt bin. Da hat sie mal echt recht. Das ist wie so eine typisch amerikanische Story vom Tellerwäscher zum Millionärin, oder? Alles richtig gemacht, Motsi. Es gibt eine neue Folge von einer meiner Lieblingsserien. Unter anderen Umständen, Dominiks Geheimnis heißt diese Folge. Und da geht es um das Fragment eines Briefes, den der 15-jährige Dominik Wiesner geschrieben hat, der vor 3 Monaten verschwunden ist. Das taucht nämlich unmittelbar am Flensburger Hafen auf. Und der Zettel landet auf dem Schreibtisch von Ermittlerin Jana Winter, die selbst Mutter eines Teenagers ist und die sich schwere Vorwürfe macht. Wir erfahren in einer Rückblendung, dass sie seinerzeit intensiv ermittelt hat, aber die Suche nach dem Jungen wurde eingestellt, nachdem ein angeblicher Abschiedsbrief Dominiks aufgetaucht war, in dem der Gymnasiast angab, er sei vor seinem aggressiven Vater ausgerissen. Jana hatte bereits vor 3 Monaten vermutet, dass ein Verbrechen dahinter stecken könnte. Doch scheinbar heiße Fährten, wie Dominiks in einem Gulli entsorgtes Handy, führten ins Leere und sein Klassenlehrer Gustav Mikkelsen flirtete lieber mit Jana, als über den Schulaußenseiter Dominik zu reden. Jana spürt, dass sie damals etwas übersehen hat. Dieser 22. Fall der Reihe verbindet in ganz toller Art und Weise diesen Kriminalfall mit dem Privatleben von Jana Winter, die ja von Natalia Wörner so großartig gespielt wurde. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet. Ich finde es großartig, ein ganz verwinkelter, gut erzählter Fall mit einer großen Portion Gefühl, kommt am Montagabend um 19:45 im ZDF und dann sicher auch in der ZDF-Mediathek. Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche, denn ich liebe ihre Bücher. Sabine Tiesler ist bei mir, für mich die ungekrönte Thriller-Queen, die es in Deutschland gibt. Und ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich in der Martina Straten-Show. Herzlich willkommen, liebe Sabine Tiesler.
Hallo Martina.
Ich habe jetzt gesehen, das ist mir aber erst viel später aufgefallen, dass auf deinem neuen Roman Romeos Tod unten drunter Roman steht. Gar nicht Thriller, wie ich es gewöhnt war. Obwohl es für mich einer ist.
Er ist so hart an der Grenze. Er ist jetzt nicht der klassische Psychothriller, aber er hat natürlich auch Thriller-Teile. Mhm. Und er hat die Thriller-Spannung. Und einen Thriller zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass man vom Mörder, vom Opfer herkommt, dem Mörder in den Kopf guckt und die Psychologie des Mörders in den Vordergrund stellt. Also die Ermittlung ist ja bei einem Psychothriller nebensächlich und manchmal auch überhaupt nicht vorhanden. Ermittlung kommt ja nur in Krimis, in Kriminalromanen vor, die schreibe ich eigentlich gar nicht. Und mein Neri ist ja auch immer eher eine ermittelnde Randfigur, aber ich habe ihn in meinen Romanen drin, nicht wegen der Ermittlung, sondern einfach, weil sich meine Leser seit 15, 16, 17, weiß ich nicht wie viele Jahren, sie lieben ihn einfach und darum habe ich ihn dabei und ich kann ihn mir auch nicht mehr wegdenken, obwohl bei diesem Buch ist er nicht dabei. Dieses Buch ist einfach ein kleines bisschen anders, obwohl dort auch sehr viel passiert und es auch sehr spannend ist. Und ich glaube, dass der Verlag unbedingt Roman drunter schreiben wollte, was ich auch gut fand, um schon mal zu signalisieren, es ist ein bisschen anders und Neri ist nicht dabei, aber es wird im nächsten Jahr wieder einen ganz großen Neri-Psychothriller geben.
Du hast eben schon gesagt, deine Fans lieben Neri. Liebst du Neri auch noch nach all den Jahren oder geht er dir manchmal auf den Zeiger?
Ich liebe ihn irgendwie schon. Es ist auch, ich kenne ihn so gut wie wahrscheinlich keinen anderen Menschen auf der Welt. Und er würde mir fehlen. Aber ich kam mal an einen Punkt, wo ich gedacht habe, nun ist aber auch mal gut mit Neri. Und dann habe ich zu meiner Lektorin gesagt, kann ich ihn nicht mal sterben lassen? Da ist die fast tot umgefallen und hat gesagt, Gottes Willen, so einen Neri lässt man niemals sterben. Und auf meinen Lesungen habe ich eher, um zu provozieren, gesagt, wie ist denn das, ist jetzt nicht mal langsam genug mit Neri? Und dann schreien die Leute, nein, um Gottes Willen. Und jetzt wollte ich Neri pensionieren lassen. Ich habe so viele Mails bekommen von entsetzten Lesern, dass ich denke, okay, ich habe das jetzt zwar in einem Buch behauptet, dass er sich pensionieren lassen wird, ich werde da Wege finden. Und in dem Moment habe ich begriffen, dass Neri mein Schicksal ist. Ich bin mit ihm alt geworden und ich glaube, Neri stirbt erst, wenn ich auch
in Oh Gott, bitte, was hoffentlich noch lange, lange hin ist. Liebe Sabine, du hast mich echt erstaunt mit diesem Buch. Eigentlich hätte man darauf warten können, weil es spielt im Theatermilieu und ich habe ganz oft schon gedacht, warum macht sie nicht mal was in der Richtung, weil du kommst ja selber aus dem Theater. Hat es dich da schon lange in den Fingern gejuckt, ein Buch zu schreiben, was genau da spielt?
Ja, irgendwie ist das Theater aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Das habe ich tief im Unterbewusstsein immer bei mir. Aber ich hatte nie den Plan, du machst jetzt mal was mit Theater. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung wie, aber es ist irgendwie passiert. Vielleicht, ich habe mal eine Frau im Zug kennengelernt, in genau derselben Art und Weise, wie bei mir dieses Buch anfängt. Und ich glaube, ich habe dann überlegt, was machen die beiden, wo fahren die hin? Und bin eher ungewollt zum Theater gefahren. Und dann habe ich mich selber in die Idee verliebt, mal richtig voll einzusteigen ins Theatermilieu und einen wahnsinnigen, außergewöhnlichen, sensationellen, aber total durchgeknallten Schauspieler zur Hauptfigur zu machen, der natürlich auf eine Art und Weise verloren ist, aber auch wieder glänzt in seinem Leben und so leidenschaftlich und so lebendig ist, wie vielleicht niemand sonst, aber Grausames und Fürchterliches erlebt. Das hat mich dann sehr gereizt und dann war ich ganz glücklich, dass ich das an der Angel hatte, dieses Thema.
Genau um so einen Schauspieler geht es. Der heißt Jan Jespik und verliebt sich Hals über Kopf in eine erotische und leidenschaftliche Frau, Mona. Die ist gerade erst aus dem Knast gekommen und erzählt ihm ihre Geschichte. Und diese Geschichte ist sehr, sehr schlimm. Da geht es um einen Ex-Mann, von dem sie schon Jahre nichts gehört hat, der offenbar untergetaucht ist mit den Kindern in Italien. Und während Jan jeden Abend auf der Bühne steht und große Erfolge feiert, startet Mona die Suche nach ihrer Familie in Florenz. Das ist so geschickt gemacht und das hast du in ziemlich kurzen Kapiteln, die einen sehr atemlos machen, finde ich. Also man hat wirklich so eine Sogwirkung. Ist dir das beim Schreiben auch so gegangen oder hast du beruhigt abends das Buch weglegen können oder hat es dich auch so mitgerissen, wie es uns Leser mitreißt?
Also erstmal steuere ich das nicht, ob ein Kapitel lang oder kurz wird. Mhm. Das passiert mir einfach. Und bei mir ist es ja immer so, dass ich nachmittags, abends in mein Büro gehe und nicht weiß, was ich schreibe. Ich lasse mich überraschen. Ich schreibe dann vielleicht genauso neugierig und überrascht wie ein Leser, der das Buch liest und überlegt, wie geht's weiter? Genauso schreibe ich. Das ist alles nicht geplant. Mhm. Und so habe ich mich, wie in allen meine Bücher, auch in dieses Buch tragen und treiben lassen. Aber ich war wie beseelt davon, dass ich so einen irrsinnigen Protagonisten hatte. Als ich ihn in meinem Kopf hatte, war es relativ leicht mit dem Schreiben. Ich habe natürlich solche Typen auch kennengelernt, obwohl wir vielleicht in Deutschland 2 oder 3 von dieser Intensität haben. Ein Schauspieler, der das Leben und die Rolle überhaupt nicht mehr auseinanderhalten kann. Das ist natürlich, das ist der Wahnsinn schlechthin, aber das ist natürlich auch hochinteressant.
Sabine Tiesler hat ein neues Buch geschrieben, Romeos Tod. Ist für mich eigentlich ein Thriller, drunter steht Roman. Ich liebe dieses Buch, denn es spielt im Schauspielermilieu, also im Theatermilieu. Sabine Tiesler hat selbst lange Jahre Theater gespielt und mit dem begnadeten Schauspieler Jan Jespik eine Figur erschaffen, die so infiziert ist vom Theater, die eigentlich zwischen Rolle und Leben nicht mehr unterscheiden kann. Sabine, es gibt bestimmte Schlüssel-Schauspielstücke in deinem Buch. Es geht um Romeo und Julia, es geht um Hamlet, es geht um Büchner. Erzähl mir mal, warum gerade die, warum hast du dir die ausgesucht?
Vielleicht, weil erstens der Hamlet so die Traumrolle eines jeden Schauspielers ist und ich glaube, Jan Jespik sagt auch an einer Stelle, man kann ihn spielen, man kann begreifen, kann man ihn nie. Mhm. Also das ist irgendwie etwas ganz, ganz, ganz Großes. Das dachte ich als Einstieg. Büchners Lenz ist schon der wahnsinnige Künstler. Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch, das ist ja eine Novelle von Büchner, habe ich gelesen, als ich 14 war in der Schule. Und das hat mich so tief ins Mark getroffen und ich fühlte mich da auch selbst angesprochen und teilweise selbst beschrieben. Ich habe es noch mehrmals in meinem Leben gelesen und ich bin es irgendwie nie wieder losgeworden und darum habe ich es auch genommen. Naja, und Romeo und Julia, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, bietet sich bei dieser Story zwischen Mona und Jan Jespik einfach als großes Finale eigentlich an. Ne? Also es war irgendwie nicht so schwer, auf diese 3 Stücke zu kommen. Aber ich weiß auch nicht, dieses Buch hat mich selbst so berührt wie kein anderes. Also alle anderen sind auch irgendwie meine Babys, die ich zur Welt bringe. Aber bei diesem, als mir das erste Exemplar geschickt wurde, ich habe da drauf gewartet wie eine Irre, bin ich in Tränen ausgebrochen, das ist mir noch nie passiert. Irgendwie steckt da mein Herzblut drin. Ich weiß es auch nicht.
Weißt du, dass man das fühlt? Das ist ganz komisch. Dieses Buch, ich weiß, ich mag alle Bücher von dir. Ich habe sie alle gelesen. Ich bin ein Fan erster Stunde. Aber ich finde, genau das spürt man in Romeos Tod. Dass es irgendetwas Besonderes mit dir gemacht hat. Und das
jetzt ist mir ganz kalt geworden. Jetzt habe ich Gänsehaut am ganzen Körper.
Sabine, wir haben eben viel übers Theater gesprochen, in dem Theatermilieu spielt dieses Buch. Aber es ist auch ein Buch, das ganz tief in die Abgründe der menschlichen Seele runtersteigt. Und das, finde ich, hast du unglaublich gut gemacht. Ich habe eben schon mal gesagt, es lässt einen atemlos werden und es hat Wendungen, mit denen man so nicht rechnet.
Ja, ich glaube, das ist ganz schwer, darüber zu reden, weil man nicht so viel verraten darf. Aber ich glaube, es funktioniert ganz anders, als jeder Leser, der es liest, denkt. Jeder Leser wird denken, es passiert jetzt dies und das und jenes und solches. Und genau das passiert nicht. Man ist bei dieser Überraschung, die kommt, bei der Wendung, bei dem Knaller so fassungslos, da war auch ich jedes Mal fassungslos. Und das ist vielleicht das Faszinierende an dem Buch, dass es einen so aus den Latschen haut.
Ja, es beschäftigt ja einen auch noch lange, weil der Knaller, der da am Schluss kommt, der ist schon sehr tiefgreifend und mit dem muss man erstmal gehen, weil du lässt uns ja dann damit alleine quasi und wir müssen dann gucken, wir müssen das schlucken und das ist sehr bitter, was wir da schlucken müssen. Nichtsdestotrotz ist es eine fantastische Geschichte geworden und ich gratuliere dir ganz herzlich zu diesem Riesenerfolg. Ich bin ganz sicher, dass der nächste Woche sehr hoch in die Bestsellerliste einsteigen wird. Ich drücke dir feste die Daumen dafür und kann euch allen dieses Buch empfehlen. Ich finde, es ist Sabine Tieslers persönlichstes Buch, wenn man das so sagen darf. Romeos Tod ist bei Heine erschienen und ich danke dir, dass ich ihn lesen konnte und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
Danke, Martina, danke für dieses wirklich wunderschöne Gespräch und es freut mich, dass dir das Buch gefällt und mach's gut, ich danke dir.
Das war es auch schon wieder für mich, ich gehe aber nicht ohne den Spruch der Woche, das kennt ihr ja schon. Der kommt in dieser Woche von Ranesh und der sagt, die Frage ist nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, die Frage ist, ob du vor dem Tod lebendig bist. Und ich finde, das ist ein großartiges Motto für diese Woche hier. Jeden Tag etwas zu tun, mit dem man sich lebendig fühlt. Bei mir sind das zum Beispiel Spaziergänge mit dem Hund oder was Gutes lesen oder einen Kaffee trinken, so ganz alleine beim Gucken aus dem Fenster oder nach draußen gehen und ganz tief die Luft einatmen, mit meiner Tochter spielen, meinen Mann küssen. Es gibt tausend Dinge, bei denen man sich so richtig lebendig fühlt. Und leider gibt es auch tausend Dinge, die einem im Alltag diese Energie rauben. Deshalb finde ich diesen Vorsatz, jeden Tag etwas tun, womit du dich lebendig fühlst und wenn es so eine Kleinigkeit ist, einfach großartig. Ich hoffe, ihr macht mit, weil ich finde ja, dass man sowas unbedingt machen muss und auch unbedingt mal ausprobieren muss. Ich bin gespannt, wie es euch damit geht und nehme es mir für diese Woche auch wieder vor. Bis wir uns wieder hören im nächsten Podcast, passt ihr bitte ganz gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.